ihr Wichser. Entschuldigung, aber ich kann es wirklich nicht anders sagen. Tchibo kann mehr bezahlen. Das ist einfach nicht in Ordnung, dass Tchibo brutto 13,41 Euro bezahlt. Ich könnte mich darüber empören bis zum geht nicht mehr. Das, finde ich, ist eine völlig andere Situation als eine Goldschmiede, wo es halt nicht anders geht. Und da fühlen sich, wie gesagt, denke ich, die Menschen auch nicht komplett ausgebeutet, sondern es ist eine andere Situation.
Mauerecho. Ost trifft West. Nur Geschichten, die Grenzen überwinden. Wir reißen Mauern ein. Ein Podcast der Taz-Panther-Stiftung. Moderiert von Dennis Schiponder.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mauerecho Ost trifft West, dem Einheitspodcast der Taz-Panther-Stiftung. Heute geht es um ein Thema, das alle betrifft. Denn egal, ob wir reich oder arm sind, wir besonders viel Glück oder Pech im Leben hatten oder mit dem Staat eigentlich nichts zu tun haben wollen, wir werden alle krank. Wir altern, wir müssen wohnen und Sozialpolitik berührt unser aller Leben. Denn es geht um Pflege, Rente, Wohnen und Gesundheit, Arbeit und wir wollen heute final wissen, wie sich normale BürgerInnen bei den Themen gegenüber der Politik fühlen. Zum Gast habe ich heute zum einen hier Elena Steinhaus. Sie ist Aktivistin von Sanktionsfrei und setzt sich mit ihrem Verein für sanktionsfreie Grundsicherung ein, die die Menschenwürde wahrt. Nicht nur mit Kampagnen und politischem Druck, sondern auch mit akuter Hilfe in Notsituationen. Hallo Helena, schön, dass du hier bist.
Hallo Dennis, freut mich auch.
Und mein zweiter Gast ist Isabel Heuer. Sie ist Moderatorin, Mediatorin, hat ein Panda Network for Leadership gegründet. So haben wir uns auch kennengelernt im Finanzministerium bei der Ostbeauftragten. Schön auch, dass du da bist. Du hast eine Wossi-Perspektive und bist von Sachsen-Anhalt damals nach Bayern gezogen. Bei Helena ist es genau andersrum. Du bist ja aus NRW nach Brandenburg gezogen und warst dann auch zwischendurch in Berlin. Auch schön, dass du da bist, Isabel.
Freue mich auch. Hallo.
Erstmal, bevor wir anfangen, eine Frage zum Sozialstaat an sich, weil das ist ja heute sozusagen unsere finale Folge. Wir haben jetzt die letzten Folgen viel darüber gesprochen. Wo habt ihr denn in eurem Leben den Sozialstaat gespürt, gemerkt oder ist der bei euch eigentlich gar nicht so präsent? Isabel, vielleicht magst du mal anfangen.
Ja, absolut habe ich den Sozialstaat gespürt an verschiedenen Stellen. Also erstmal, ich bin 1978 geboren, war also 11, als die Mauer gefallen ist. Und ich glaube, zum ersten Mal habe ich den Sozialstaat dann gespürt, als meine beiden Eltern infolge der Wende, wie so viele andere auch zu der Zeit, arbeitslos geworden sind und Arbeitslosengeld bezogen haben. Dann gab es in der Familie einen Fall, wo es um Alkoholismus ging und das Sozialamt eingesprungen ist, wo sich meine Mutter sehr aktiv drum gekümmert hat. Da war so dieses Thema Bürokratie, wie kommt man an Hilfen und sowas sehr präsent. Dann habe ich selbst im Studium mein erstes Kind bekommen und habe dann ein Jahr lang in Quedlinburg gelebt, während ich zwei Urlaubssemester genommen habe, sozusagen Babyjahr. Da habe ich weiß gar nicht, was war das damals? Ich glaube, das war Hartz IV wahrscheinlich, bezogen. Da wurde die Wohnung finanziert und da gab es auch so Zuschüsse für Kleidung und so weiter. Dann hatte ich zwei Kinder, war immer noch im Studium, habe auch gearbeitet, habe zu dem Zeitpunkt BAföG bezogen. Da haben mein Partner und ich uns getrennt. Das bedeutet, da habe ich eine Zeit lang auf Wohnberechtigungsschein in einer Sozialwohnung gewohnt und bin auch zeitweise zur Tafel gegangen. Da habe ich den Sozialstaat auf jeden Fall gespürt. Und dann habe ich irgendwann Gründungszuschuss bekommen, den man ja bekommt, wenn man aus Arbeitslosigkeit heraus gründet. Das sind meine Berührungspunkte, die eigenen zum Sozialstaat.
Und Helena, wie war das bei dir?
Es gab, als meine Mutter irgendwann arbeitslos wurde, Hartz IV eine Zeit lang. Dann habe ich Schüler-BAföG bekommen. Das war, glaube ich, meine erhebendste Erfahrung mit dem Sozialstaat. Weil das so völlig unerwartet kam und man das auch nicht zurückzahlen muss. Und dann habe ich nach dem Studium auch zweimal zeitweise Hartz IV bezogen. Dann habe ich Kinder bekommen, habe Elterngeld bekommen. Und was man ja immer vergisst, ist, dass der Sozialstaat ja gar nicht nur in Anführungszeichen Sozialleistungen sind, sondern dass auch Krankenkassen zum Beispiel. Also wenn ich krank bin, dann erlebe ich auch permanent den Sozialstaat. Oder wenn ich habe ja auch Kindergeld bekommen, bis ich unter 25 war. Das ist auch der Sozialstaat. Also insofern habe ich wirklich sehr viele Jahre sehr viel vom Sozialstaat profitiert. Ja, und tue das ja auch immer noch, weil jetzt bekommen meine Kinder Kindergeld. Und auch meine Kinder sind krankenversichert und ich bin krankenversichert. Und ja, also eigentlich spüre ich den Sozialstaat die ganze Zeit. Ich finde es interessant, dass der so runtergebrochen wird auf eben Sozialleistungen. Aber er ist ja auch zum Beispiel die Rente, die ganz viele Menschen beziehen, die auch nicht armutsbetroffen sind. Das hat gar nicht so viel damit zu tun, ob man jetzt armutsbetroffen oder bedürftig ist, ne? Sondern das sind so die Strukturen, die uns irgendwie tragen eigentlich, alle.
Das finde ich an der Stelle auch ganz spannend, weil gerade wenn ich mich so umhöre, auch wenn ich in den ländlichen Räumen so unterwegs bin, gerade auch mit, sagen wir mal, auch gefrusteten AfD-WählerInnen zum Beispiel, dann ist so, sie wollen mit dem Staat nichts zu tun haben. Oder auch meine Eltern sind auch so. Aus einer migrantischen Perspektive ist einfach dieser Staat immer sehr bürokratisch. Das ist alles viel. Also versucht man, den so weit wie möglich wegzuhalten, um sich nicht damit auseinandersetzen zu müssen. Und sie sehen gar nicht in ihrem Everyday-Life, dass eigentlich sehr viel von dem, wie sie leben, wie die Strukturen organisiert sind, dass sie da erstens vom Sozialstaat auch profitieren, ne, dass nicht immer nur was Negatives hat und dass er eigentlich so das im, sich so im Leben durchzieht. Dann würde ich gerne in unsere erste Kategorie gehen heute. Das ist nämlich, wer steht wo? Und das ist eigentlich relativ easy. Ich stelle euch 5 Fragen. Das ist ja oder nein. Und ihr sagt dann einfach, okay, stimme ich zu, stimme ich nicht zu. Oder ihr dürft euch auch enthalten diese Woche, weil ich gnädig bin. Und es wäre cool, wenn ihr das, ich sag mal, Helena, du machst mal den Anfang, damit auch die HörerInnen, die nur zuhören, wissen, wer gerade wo spricht. Erst Helena, dann Isabel. Und es wäre cool, wenn ihr das mit dem Daumen macht, damit man das auch visuell sozusagen wahrnehmen kann. Also, starten wir rein. Kinderlose Paare sollten mehr Pflegeversicherung zahlen als Paare mit Kindern. Helena? Mhm. Ja?
Ja.
Isabel? Auch ja. Es ist richtig, dass der Anteil von Rentenpunkten für pflegende Personen von 100% auf 70% sinkt, um das Pflegesystem zu stabilisieren.
Auch? Ich würde denken, nein. Aber ehrlich gesagt, ich habe es auch noch nie gehört. Es kommt mir gerade einfach nur grundfalsch vor. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Ja.
Es ist ja nur eine Meinung, ne? Also es muss jetzt gar nicht gestützt werden. Aber du würdest erstmal nein sagen dazu.
Wenn ich es richtig verstehe, würde ich nein sagen, aber ich kann dir gerade nicht sagen, ob ich es richtig verstehe.
Ich schließe mich an.
Also wenn jemand pflegt, sozusagen der Anteil dafür, weil du kriegst ja Rentenpunkte, wenn du pflegst, dann meine Mutter hat jetzt auch gemacht. Und dieser Anteil der Rentenpunkte, die sollen von diesen 100%, die man für die Pflege bekommt, der soll jetzt auf 70% runtergesetzt werden.
Der sollte verdoppelt werden. Oder also...
Ich glaube, es ist aber ganz neu. Ich glaube, ich habe das heute Morgen in den Nachrichten gehört als Teil dieser Reformvorschläge. Also super frisch, aber ich bin auch dagegen.
Also das kann ja nur falsch sein. Von wem kommt das? Von der CDU?
Das ist in diesem Reformpaket zur Gesundheitsreform von Frau Wagner, unsere Gesundheitsministerin, hat das gerade eingereicht. Okay, dann gehen wir zum nächsten Punkt, wir diskutieren gleich drüber. Die Geldleistung von 131 Euro bei Pflegegrad 1 soll gestrichen werden. Seid ihr dafür oder dagegen?
Dagegen.
Beide sagen nein. Sanktionen im Bürgergeld sind der richtige Anreiz, damit Menschen wieder in Arbeit kommen. Seid ihr ja oder nein?
Ich fürchte nein.
Und Frühverrentung sollte ausgesetzt werden, um auch das Rentensystem zu stabilisieren.
Ich würde eher denken nein.
Ich auch. Ich bin allerdings auch jetzt keine Rentensystemexpertin, aber ich sage auch nein.
Okay. Diese Woche sind wir also an einem Punkt, wo ihr euch relativ einig seid, sagen wir. Aber schauen wir mal in die Diskussion. Und weil ihr ja gerade schon sozusagen das Thema aufgegriffen habt, gehen wir mal in die Pflegedebatte rein. Das Gesundheitsministerium hat einen ersten Gesetzesentwurf zur Pflegereform vorgelegt. Kinderlose sollen mehr zahlen. Der Beitrag steigt um 0,1%. Gutverdiener werden stärker belastet. Die Betriebsbeitragsbemessungsgrenze soll angehoben werden. Wer mehr als 70.000 Euro verdient, soll gedeckelt werden. Das soll Einsparungen von 11 Milliarden Euro bringen. Gleichzeitig wird die Geldleistung von 131 Euro bei Pflegegrad 1 gestrichen. Wer sie jetzt hat, bekommt sie aber trotzdem weiter. Pflegende Angehörige, vor allem Frauen sind das dann ja, sollen weniger Zuschüsse für die Rentenversicherung bekommen. Diese sollen von 100% auf 70% gesenkt werden. Minijobber sollen ab 603 Euro Einkommen in die Pflegeversicherung einzahlen. Du hast ja schon sehr doll mit dem Kopf gewackelt. Also dich scheint es dir sehr zu entsetzen, Helena, wenn du das erstmal so hörst. Was hältst du denn von diesen ersten Maßnahmen? Also ne, da gibt's ja noch mehr, aber das sind jetzt mal so die prägnantesten, würde ich sagen.
Ja, ich würde sagen, da sind einfach Sachen auf die falschen Schultern verlagert. Es ist auf jeden Fall falsch, den Zuschuss für Pflegegrad 1 zu streichen, Rentenpunkte zu kürzen, all diese Dinge, die gehen ja zulasten von Menschen, die ohnehin schon wahrscheinlich finanzielle Schwierigkeiten haben und die auch wahnsinnig viel zu tun haben. Also, weiß nicht, es kommt mir alles so ein bisschen, es kommt mir alles, so wie viele Reformvorschläge in der letzten Zeit, einfach falsch war. Es muss woanders hin verteilt werden.
Wenn ihr das hört, welche Gemütslage löst das eigentlich in euch aus? Macht euch das Sorgen? Glaubt ihr, ihr könnt das alles noch schultern? Und glaubt ihr vielleicht auch, dass es sinnig ist, weil dieses System sich so nicht mehr erhalten kann? Aber es müsste halt anders angesetzt werden, Isabel?
Das sind alles sehr große und komplexe Fragen. Gerade wenn wir jetzt so ins Detail gehen, was sind die einzelnen Reformvorschläge in diesem Paket, da muss ich vorwegschicken. Also ich entnehme das den Nachrichten und versuche mir eine Meinung zu bilden. Ja, also und ich glaube, dass es auf jeden Fall erforderliche Reformvorschläge zu machen, dass das alles auch sehr schwierig ist und dass es sehr komplexe Themen sind. Das will ich mal vorwegschicken. Und ich kann nicht garantieren, dass ich jetzt in jedem einzelnen dieser Themen so tief drin stecke, dass ich da jetzt was wirklich Fundiertes dazu sagen kann. Grundsätzlich geht es ja um sehr, sehr große Gerechtigkeitsfragen in der Gesellschaft. Also wer leistet welchen Anteil, wem wird was zugemutet und wie sprechen wir über welche Gruppen? Und die zu lösen, da hätte ich jetzt aus meiner Prägung und aus meiner Haltung und auch aus dem, was ich unternehmerisch tue, immer den Ansatz zu sagen, wir können nicht immer mehr den Schwächeren und Schwächsten der Gesellschaft aufbürden, sondern ich würde immer bei denjenigen versuchen anzuzapfen, die aus meiner Sicht zu wenig beitragen. Und das sind ganz andere Gruppen, nämlich sehr reiche, große Erbschaften und so weiter, die großen Debatten, die wir über Vermögenssteuer und Erbschaftssteuer zum Beispiel auch haben. Das mal so vorweggeschickt. Deine Frage war jetzt, können wir das stemmen und können wir das leisten? Also ich persönlich habe den Eindruck, dass den Beitrag, den ich leiste, zum Beispiel über gesetzliche Krankenversicherung, in der ich freiwillig drin bin, über Steuern, die ich als Privatperson und Unternehmerin zahle und sowas, dass das Leistungen sind, die angebracht sind, die ich auch gerne für einen starken Sozialstaat erbringe. Und ich gehöre jetzt nicht zu denjenigen, die sagen, wir als Mittelschicht oder ich als Person bin, wäre da zu stark belastet. Sondern ich finde das richtig so, dass diejenigen, die das können, einen großen und auch viel größeren Beitrag zu diesem Sozialstaat und der Gesellschaft leisten. Und jetzt habe ich mich natürlich ein bisschen vorbereitet und habe auch nochmal so zum Thema, weil du steigst jetzt ein mit Pflege und Gesundheit, geguckt, wo stehen wir da eigentlich als Deutschland und versucht, so ein Gleichgewicht zu finden, aus geben eigentlich Studien und Studienlage her und was ist so ein persönlicher Eindruck. Und was ich da gefunden habe, ist, dass wir auf Ausgabenseite auf Platz 3 weltweit stehen und dass wir auf Gesamtperformance-Einschätzung auf Platz 9 von 10 stehen. Es sind unterschiedliche Studien, die das zeigen. Und da ist aus meiner Sicht natürlich ein riesengroßes Ungleichgewicht, dass man sagt, das System ist auf der einen Seite sehr teuer und auf der anderen Seite ist die tatsächliche Versorgung und Lebenserwartung und sowas im Vergleich zu Industriestaaten nicht so gut. Und dass daraus folgt, man muss da an Stellschrauben drehen und auch schauen, wo kann man Dinge einsparen. Ich glaube, das steht sicherlich auch klar im Raum. Oder wo kann man Gelder besser verteilen, ist vielleicht eher so die Frage. Gar nicht so, wo kann man einsparen, sondern wie kann man das, was wir in dieses System reingeben, besser einsetzen. Ich glaube, das ist so die wesentliche Frage. Aber da bin ich nicht die Person, die das schlussendlich beantworten kann.
Du arbeitest ja mit deinem Verein sanktionsfrei, vor allen Dingen mit den Menschen, die sozusagen auf dieses System angewiesen sind. Wenn es jetzt zum Thema Pflege kommt, habt ihr da auch Fälle bei euch im Verein, die da betroffen von sind? Kannst du uns da mit reinnehmen?
Ja, natürlich. Also ganz viele Menschen, die pflegen, sei es ältere Angehörige oder Kinder, sind in Bürgergeldbezug. Und natürlich sind das auch meistens Frauen. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, dass es Männer sind, aber in der Regel sind das Frauen. Und die wird solche Pläne ganz besonders betreffen, weil einerseits Pflegegrad 1 bei Kindern natürlich für Menschen im Bürgergeld eine wichtige Geldleistung ist, weil sie nicht angerechnet werden darf. Das heißt, das würden Leute zusätzlich bekommen und das halte ich für wirklich wichtig, dass sie eigentlich dieses Geld nach wie vor bekommen. Das kann nicht sein, dass das gekürzt wird. Und dann dieses, dass man beim Minijob auch einzahlen soll, das würde die Leute ja auch betreffen, weil viele Menschen im Bürgergeld Minijobs machen, entweder weil sie nicht mehr arbeiten können, zum Beispiel, weil sie in der Pflege tätig sind, in der Pflege von Angehörigen oder weil sie gar nicht mehr Arbeit bekommen. Und ich halte es für grundfalsch, dass Arbeit gerade in den niedrigeren Bereichen derart hoch besteuert oder dass die Menschen da so viel abgeben müssen, während eben ja Kapitalerträge und Vermögen irgendwie unangetastet bleiben. Und da ja sind also von diesen konkreten Reformvorschlägen gerade Menschen im Bürgergeld, also die Allerärmsten, auch stark von betroffen. Ja.
Ich habe einen Beitrag von dir gesehen, wo du sagst, dass Bürgergeld bzw. die Grundsicherung, das betrifft ja nicht nur Menschen, die das beziehen, sondern es betrifft auch alle Menschen, die halt arbeitend sind. Was ist denn da der Zusammenhang eigentlich? Weil ich glaube, viele in dieser Gesellschaft sind immer noch so, das betrifft mich ja nicht. Und deswegen kann man vielleicht auch einfacher, ja, sich davon abgrenzen. Aber warum sollten wir das eigentlich nicht tun?
Ja, also man kann natürlich immer sagen, man kann die eigene Betroffenheit von Menschen reinholen und manchmal macht es sie dann weicher. Also ne, zum einen würde ich sagen, grundsätzlich sollten wir die Grundsicherung nicht angreifen, einfach für die Menschen, die davon betroffen sind. Aber wenn wir jetzt eine eigene Betroffenheit herstellen müssen, dann kann man das ganz einfach machen, indem wir uns klar machen, dass letztendlich die Grundsicherung oder das Bürgergeld das allerletzte Sicherheitsnetz ist erstmal, in das fast alle Menschen fallen, wenn sie krank werden oder irgendeinen Schicksalsschlag erleiden, sei es von einem Trauerfall bis hin zu einer Kündigung und nicht wieder Neueinstellung. Ja, wird über kurz oder lang das Bürgergeld die letzte Option sein, erstmal für fast alle Menschen. Es sei denn, man ist wirklich reich, ne? Also richtig reich. Auch dann, ne, muss man erstmal verbrauchen, was man hat. Und dann kommt man irgendwann in die Grundsicherung. Aber viele von uns betrifft das nicht. Die meisten von uns sind nicht richtig reich. Die meisten von uns werden nach ein paar Jahren in der Grundsicherung landen. Und wir können nie wissen, ob zum Beispiel unser Kind todkrank wird und wir das pflegen müssen. Wir können nie wissen, ob unsere Eltern todkrank werden und wir die pflegen müssen, weil das Pflegesystem überlastet ist oder weil die sich die Pflege gar nicht leisten können. Wir können nie wissen, ob wir selber todkrank werden und plötzlich nicht mehr dazu in der Lage sind zu arbeiten. Auch dann landen wir erstmal in der Grundsicherung. Bei fast jeder chronischen Krankheit ist man irgendwann in der Grundsicherung über ein paar Jahre, selbst wenn man dann irgendwann erwerbsunfähig ist oder so. Erstmal ist das die Grundsicherung, in die wir kommen. Und selbst sei es keine Krankheit von einem selbst oder Angehörigen, dann kann eine Kündigung gerade in Zeiten von wirtschaftlichen Krisen einen natürlich auch treffen. Und dann ist man nach einem oder anderthalb Jahren auch in der Grundsicherung. Und dann muss man schon Vermögen aufbrauchen. Und dann ist man ganz, ganz schnell arm. Und dann ist die nächste Stufe wirklich krasse Altersarmut, weil man ja die Vermögen auch nicht behalten darf, die man sich aufgebaut hat, vielleicht in jahrzehntelanger Arbeit. Und genau, ich glaube, das macht man sich immer nicht klar, dass man selber auch betroffen sein kann, dass man das nicht beeinflussen kann, ob man einen Autounfall hat oder Krebs bekommt oder das Kind krank wird. Ich wiederhole mich, ich weiß, aber ich finde das so absurd, dass das den Menschen so weit entfernt vorkommt und dass viele sich nicht klar machen, dass ganz viele Leute eben genau aus solchen Gründen im Bürgergeld sind. Dabei sprechen die Zahlen ja auch für sich. Die Mehrheit der Menschen sind im Bürgergeld aus eben jenen genannten Gründen. Und der zweite Punkt, warum uns das auch betrifft, ist, weil diese Drohkulisse, die das Bürgergeld oder die Grundsicherung ist, sie ist ja eine Drohkulisse. Kaum einer sagt, oh toll, ja, kein Problem, wenn ich gekündigt werde, dann mache ich einfach Bürgergeld. Sondern alle sagen, boah, bloß nicht Bürgergeld, ne? Und das heißt, diese Drohkulisse wirkt bis in die mittleren Gehaltssegmente rein. Also irgendwann kommen Menschen häufig in einen Zustand, wo sie sich davon gar nicht mehr irgendwie betroffen fühlen. Aber die allermeisten, die würden fast jede Arbeit machen, bloß um nicht in Grundsicherung zu fallen. Und das heißt auch, dass man weniger Ansprüche stellt, sowohl an Arbeitsbedingungen als auch an Bezahlung. Und es ist sinnvoll, wenn wir eine Arbeitskraft oder ArbeiterInnen haben, die Forderungen stellen, weil viele Betriebe können auch Forderungen erfüllen. Und die kommen natürlich gut weg, wenn keine Forderungen an sie gestellt werden.
Isabel, so aus UnternehmerInnen-Sicht, ne? Also wir haben jetzt einmal die Perspektive von, wie schnell kann man eigentlich selbst da drin landen? Da würde ich gerne gleich nochmal mit dir reden. Aber davor würde ich gerne nochmal die Perspektive aufmachen, so aus dieser Sicht von, ne, wenn man auch Chefin ist sozusagen und Sanktionen sollen ja auch dazu führen, dass Leute es sich nicht zu bequem machen im Bürgergeld und schnell wieder rausgehen. Hast du das Gefühl, wenn du dich in deinem Umfeld umschaust, durch diese Drohkulisse und Abschreckung, dass dann auch die richtigen Leute zum Beispiel in den Unternehmen auch ankommen oder du die dann auch finden kannst? Oder ist es dann vielleicht auch so, dass sie gar nicht so langwierig in Unternehmen drinstecken und die richtigen Leute findest?
Das muss ich erstmal so ein bisschen aufdröseln, weil ich glaube, wir haben einen grundsätzlichen Widerspruch in der Frage, wenn du fragst, kommen die richtigen Leute in die Jobs und du fragst mich das als Unternehmerin und wir nehmen als Hintergrund sozusagen drohendes Bürgergeld, dann sprechen wir nicht über die richtige Gruppe. Weil die Leute, die ich jetzt sozusagen als Unternehmerin beschäftige, aktuell sind das 100% Akademikerinnen, die studiert haben und die natürlich auch durch Jobverlust, Helena, von dir beschrieben, klar gibt es dieses Szenario, was passiert, wenn ich diesen Job verliere, bin ich dann selber schneller als mir lieb ist im Bürgergeld, klar, das gibt's. Aber ich habe noch nie jemanden eingestellt über eine Vermittlung übers Jobcenter zum Beispiel, sondern ich finde die Menschen über eine Ausschreibung, über Empfehlungen. Ich habe zwei Unternehmen gegründet, die sich beide mit Gleichberechtigung, Fairness, Vielfalt in der Arbeitswelt beschäftigen. Das heißt, ich hatte noch niemals ein Problem, sehr gut qualifizierte Menschen für unsere, was man auch sagen muss, sehr kleinen Teams zu finden. Ja, also es sind zwei Teams mit jeweils 6 Personen, also 5 plus ich. Das heißt, das sind nicht die Personen, die, weiß ich nicht, aus dem Bürgergeld oder aus der Arbeitslosigkeit kommen und zum Beispiel über die Arbeitsagentur an uns vermittelt werden. Das ist gar nicht mein Umfeld. Das muss ich vorweg schicken, ja. Also deshalb trifft die Frage, kommen die richtigen Menschen an der Stelle an mich als Unternehmerin, die falsche, denn ich habe dazu gar keine Berührungspunkte. Das muss ich einmal so vorweg schicken. Wie schnell kann das Menschen betreffen? Helena, da muss ich 100% zustimmen. Also erstens, als sehr kleine Unternehmerin in einem Bereich, der aktuell massiv betroffen ist von einem generellen Umschwung im Zeitgeist und sehr großen Budgeteinsparungen in großen Unternehmen, die zum Teil sagen, das sind gerade nicht die Themen, die uns beschäftigen, sind nicht die Themen, für die wir Geld ausgeben, sind wir selber jetzt nicht ein Unternehmen, wo man sagt, hier werden massive Gewinne nicht umverteilt, sondern wir sind ein Unternehmen, das keine Gewinne macht und versucht, in diesem Umfeld zu überleben. So. Und was ich aber mitbekomme, einerseits als Gründerin eines Netzwerks von Frauen in Führungspositionen, wo per se sehr gut qualifizierte Frauen drin sind, die wiederum überproportional betroffen sind von Kürzungen und Kündigungen, gerade in großen Unternehmen, weil sie häufiger in Teilzeit sind, unter anderem, und deshalb häufig zu den ersten Stellen gehören, die abgebaut werden, auch in sehr gut qualifizierten Jobs. Also diese Frage, wie schnell kann man eigentlich davon betroffen sein, von Arbeitslosigkeit und drohendem Bürgergeld, die ist gerade also wirklich sehr präsent, und zwar nicht nur in gering qualifizierten Kreisen, sondern auch in sehr gut qualifizierten AkademikerInnenkreisen. Das kann ich also aus eigener Erfahrung, ich kenne einige Beispiele aus dem engsten Umkreis, wo Menschen aus sehr, sehr guten und sehr, sehr gut bezahlten Jobs den Job verloren haben und tatsächlich innerhalb von 2 Jahren keinen neuen Job gefunden haben und in der Tat Bürgergeld beziehen. Also das als Beispiel und Illustration, wie schnell kann das eigentlich gehen? Und zwar nicht nur im gering qualifizierten Sektor, sondern auch im sehr gut qualifizierten Sektor. Und das ist was so in den letzten, ich sag mal so 1-2 Jahren wahrscheinlich, wo man so sagt, diese sicher geglaubte Position, dass man sagt, ich habe in eine sehr gute Ausbildung investiert, habe studiert, wähne mich eigentlich auf der sicheren Seite in einem sehr guten Job. Also das schwindet ja auch gerade massiv. Und das ist was, das ich aus eigener Beobachtung kenne und immer wieder erlebe. Und das ist eine beängstigende Entwicklung, aber eigentlich auch Ausdruck der generellen Krisensituation, in der wir uns ja befinden. Und um wie viel stärker kommt das nochmal an bei Menschen, die nicht diese sehr guten Voraussetzungen haben, sondern aus einer alleinerziehenden Perspektive, aus einer Perspektive von psychischer oder anderer Erkrankung, geringer Qualifikation und so weiter. Da ist das natürlich nochmal ins X-fache verschärft und wirklich existenzbedrohend. Und ich glaube, das erleben wir, oder Helena, ich meine, das ist dein täglich Brot. Und ich bin sozusagen an der Stelle der sehr gut qualifizierten und eigentlich bereits privilegierten, aber da kommt das auch an. Sicherlich nicht im selben Ausmaß, aber da kommt das auch an und ist spürbar.
Helena, was würdest du denn dazu sagen? Also, weil du hast ja da wahrscheinlich nochmal einen anderen Einblick, weil du mit einem anderen Segment von Armut betroffenen Menschen, die vielleicht nicht so gut qualifiziert sind, zu tun hast.
Also klar, es gibt gering qualifizierte Menschen im Bürgergeld, aber es gibt auch sehr, sehr viele sehr gut qualifizierte, die jahrelang Bewerbungen schreiben und keine Jobs finden. Das ist jetzt kein Randphänomen. Und dann haben wir natürlich diese ganzen Alleinerziehenden und die Kranken und die Pflegenden. Und die sind ja auch nicht alle zwangsläufig gering qualifiziert, nur die haben einfach keine Situation, in der sie Vollzeit arbeiten können oder so. Und ich finde, es gibt aber auch noch die Perspektive als Unternehmerin. Ich bin ja so gesehen auch Unternehmerin. Ich bin auch Chefin und das auch schon sehr lange. Und das Letzte, was ich will, ist Leute, die ich dazu zwingen muss, bei mir zu arbeiten. Also das ist wirklich so, oh Gott, ich will Leute, die Bock haben. Ich will Leute, die was lernen wollen, die sich einbringen und so, ne? Und deswegen ist es natürlich völlig blöde anzunehmen, dass man gutes Personal, auch das klingt so blöd, gute Arbeitskraft findet, wenn die durch Sanktionen in irgendeine Situation gequetscht werden, die sie gar nicht haben wollen. Also, ne, ich möchte meinen MitarbeiterInnen eine Situation bieten, in der sie sich wohlfühlen, in der sie mir geben können, was ich von ihnen brauche und in der sie, ja, einfach arbeitsfähig sind und mein Ding mit das, was ich mache als Chefin sozusagen auch mit voranbringen. Ist doch logisch. Deswegen finde ich auch diesen Arbeitszwang einfach so dumm dahinter. Das ist, du musst die Leute motivieren, du musst sie verführen sozusagen. Und es gibt natürlich Berufe, die sind nicht verführerisch. Aber dann muss man da wenigstens eine gute Bezahlung für hergeben und auch, weiß ich nicht, Arbeitszeiten und Bedingungen, die für die Menschen irgendwie machbar sind. Und es ist ja leider sehr, sehr häufig so, dass Menschen ohne Verhandlungsgrundlage in Jobs gezwängt werden, die ihnen einfach gar nichts bieten. Weder gute Bezahlung noch gute Arbeitsbedingungen noch irgendwas, sondern man wird einfach nur als Arbeitskraft ausgebeutet. Und die Leute gehen auch mit einer Drohkulisse in so eine Arbeit und das halte ich für grundsätzlich falsch.
Wenn ich mir bei jungen Menschen gerade meine Umgebung angucke, ich habe das Gefühl, entweder du hast gerade sehr gute Arbeitsbedingungen und ein cooles Team und du glaubst an das, womit du gerade arbeitest, oder du hast halt sichere Bedingungen. Nehmt ihr das in eurer Umgebung auch so wahr? Ich habe irgendwie das Gefühl, in Deutschland kann man gerade nicht beides haben. Isabel, ja?
Ja, und da habe ich auch an dich, Helena, weil wir haben bisher sehr, sehr viel Einigkeit. Vielleicht eine Frage, die so ein bisschen, es ist gar nicht kritischer, sondern es ist eine ernsthafte Frage, wie du das siehst. Das, was du ansprichst, Dennis, dieses Abwägen, habe ich jetzt den Job mit den perfekten Bedingungen, der auch noch perfekt zu mir passt, oder mache ich Abstriche entweder beim Inhalt, weil er vielleicht nicht so gut zu mir passt, aber ich bessere Bedingungen finde, oder bei der Bezahlung, weil es inhaltlich passt, aber die Bezahlung ist eben nicht besser. Ja, das ist ja, ich glaube, das ist eine Abwägung, die ist irgendwie allgegenwärtig. Weiß ehrlich nicht, wie sich das auflösen lässt. Und Helena, du hattest ja gerade gesagt, man muss die passenden Bedingungen bieten. Und wenn der Job nicht attraktiv ist, dann eben wenigstens die Rahmenbedingungen. Ich würde das grundsätzlich, würde ich das alles total unterschreiben. Meine Mutter ist Krankenschwester, jahrelang und gerade im Osten dann auch unter Bedingungen gearbeitet, hier in Bayern, undenkbar bis heute. Riesengroßer Gegensatz. Das heißt, ich unterschreibe das 100%. Meine Schwester ist Physiotherapeutin, arbeitet auch noch in Dessau. Also ich habe diesen Gegensatz auch zwischen Ost und West, ist ja auch so ein bisschen noch hier Thema, den habe ich in der Familie täglich, ist auch tägliches Thema. Und ich komme aus einem Umfeld, wo ich immer dafür plädieren würde, genau wie du sagst, 100%, die Arbeitsbedingungen müssen stimmen, die Bezahlung muss gut sein mit Blick auf die Rente und so weiter. So, jetzt gleichzeitig bin ich jetzt eben sehr, sehr lange hier. Mein Mann und ich, wir kommen alle beide aus Dessau, haben sozusagen denselben ostdeutschen Hintergrund und sind jetzt hier beide UnternehmerInnen und selbstständig seit vielen, vielen Jahren. Und mein Mann kommt aus dem Handwerk, der ist Goldschmied, klingt immer wahnsinnig glamourös. Was man da oft häufig nicht sieht, ist, wie schwer das ist, so einen Betrieb zu führen. Und er hat seit 18 Jahren seine Goldschmiede und hat dort jetzt aktuell 4 Angestellte. Und ja, das ist eine Situation. Wir hatten Corona, dieser Laden war monatelang geschlossen, aufgrund von Pandemiebestimmungen, dann gab es Umbaumaßnahmen, unsere Straße war über ein Jahr gesperrt und so. Also es ist so, dass dieses kleine handwerkliche Geschäft überlebt, ist, dass da oben Gold draufsteht, zum Trotz extrem schwierig und stand schon x-mal davor, dass das einfach auch nicht weiterging. Und er beschäftigt jemanden, der hat eine 80-prozentige Schwerbehinderung, hat 4 Mitarbeitende, die eine verdient sich neben der Rente was dazu. Also sozusagen alles, was wir, ich in meiner täglichen Arbeit als Vielfalt groß labeln und dafür sprechen, das lebt er, ohne jemals dafür zu sprechen in seiner unternehmerischen Tätigkeit, weil genau diese Menschen in Rente, mit Schwerbehinderung, mit psychischen Beeinträchtigungen, das sind seine Angestellten. Und also so ein Betrieb, den nehme ich jetzt mal exemplarisch für viele kleinere Betriebe, ja, ob das ein Zeitungskiosk ist, ein kleines Geschäft, I don't know, die sind in der Tat nicht in der Lage, diese Bedingungen, Helena, die du gerade beschrieben hast, zu gewährleisten. Ist er nicht. Er ist als Unternehmer jemand, der sich seit 15 Jahren kein eigenes Gehalt auszahlt und immer nur dann sozusagen was übrig bleibt, nachdem die Gehälter der anderen bezahlt sind. Und die sind auf Mindestlohnniveau. Und da kann man jetzt natürlich hingehen und sagen, das ist nicht okay. Das sind Menschen, die haben eine Meisterqualifikation, die müssten viel, viel mehr verdienen. Und ich glaube, wir würden das in der Theorie, also als Menschen, jederzeit unterschreiben, aber es ist nicht möglich. Und dann steht die Frage im Raum, soll es diesen Job geben? Und wenn du die Angestellten fragst, dann wollen sie diesen Job auch haben. Sie sind froh, ihn zu haben. Oder sagst du, die Bedingungen sind nicht adäquat und dann kannst du diesen Job eben nicht geben. Ich habe gerade letztens ein Interview gehört. Ach, ich glaube, das war in einem deiner letzten Podcasts, Dennis. Da hat jemand, ich weiß nicht mehr wer, hat gesagt, die Unternehmen, die das nicht leisten können, ja, die sollten sich mal fragen, ob sie sozusagen dann unternehmerisch so stabil sind, dass es die, dann kannst du die Unternehmen eben nicht geben. Ja, also kann man haben, diese Meinung, aber dann gibt es eben auch ganz viele Jobs nicht, die vielleicht nicht den Bedingungen entsprechen, die wir uns wünschen würden. Aber dann wären diese Menschen in der Tat im Bürgergeldbezug.
Ja.
Und das ist so, also das frage ich so mal in deine Richtung, Helena, weil das ist wirklich voll. so unsere tägliche Diskussion. Und da bin ich natürlich, also da habe ich so ein bisschen das, die Unternehmerin-Identität und unterm Strich ist es so, okay, das kann man hier bieten, nimm den Job oder sag, es passt nicht. Und dann hast du diesen Job aber nicht. Das ist wirklich die Konsequenz. Die Konsequenz ist nicht, dann verhandeln wir halt über mehr Gehalt.
Nee, das ist ja aber auch völlig klar. Es gibt ja Unterschiede zwischen kleinen Unternehmen und großen Unternehmen und ausbeuterischen Arbeitsbedingungen und Arbeitsbedingungen, die einen vielleicht nicht reich machen, aber die eben daran liegen, dass die Möglichkeiten keine anderen sind. Und ich würde mal stark davon ausgehen, dass die Mitarbeitenden bei deinem Mann jetzt sich nicht von ihrem Chef ausgebeutet fühlen, sondern dass sie trotzdem eine Struktur haben, in der sie irgendwie gerne freiwillig auch sind, selbst wenn die Bezahlung nicht so gut ist, ja, aber.
Ja, in der alle gemeinsam kämpfen, ist da eher genau. So, ja. Alle gemeinsam kämpfen drum, dass es das weitergeben kann.
Sie sehen ja jetzt auch nicht, dass dein Mann dann mit 3 Ferraris vorfährt und sie Mindestlohn bekommen, ne? Aber das gibt es eben an ganz vielen anderen Stellen schon. Also, was weiß ich, irgendwelche DHL-Hubs oder Reinigungskräfte in Krankenhäusern, die für immer ausgebeutet werden, wo die Ausbeutung einfach nicht notwendig ist und wo man auch nicht in einem kleinen Betrieb ist und sagt, okay, wir ziehen hier alle am selben Strang, es ist nun mal schwierig, wir können uns nicht sonst was austeilen. Ich finde, da gibt es sehr, sehr große Unterschiede, ne? Und da würde ich jetzt so kleine Betriebe wie die von deinem Mann, würde ich gar nicht per se verurteilen, überhaupt nicht. Wenn das nicht anders geht, dann geht das nicht anders. Und dann ist es gut, dass es einen Mindestlohn gibt und finde ich auch in Ordnung, dass der, ne, der muss dann halt eingehalten werden und mehr geht dann nicht. Aber den Mindestlohn auf alle Firmen zu übertragen, also jetzt zum Beispiel habe ich letztens den Arbeitsvertrag von einer Person im Bürgergeld gesehen, die einen neuen Minijob angefangen hat bei Tchibo und die verdient da 13,41 Euro brutto. Und da denke ich mir nur so, ihr Wichser, Entschuldigung, aber ich kann es wirklich nicht anders sagen. Tchibo kann mehr bezahlen. Das ist einfach nicht in Ordnung, dass Tchibo brutto 13,41 Euro bezahlt. Ich könnte mich darüber empören bis zum geht nicht mehr. Und das, finde ich, ist eine völlig andere Situation als eine Goldschmiede, wo auch immer, wo es halt nicht anders geht. Und da fühlen sich, wie gesagt, denke ich, die Menschen auch nicht komplett ausgebeutet, sondern es ist eine andere Situation.
Ja, das war damals, Isabel, der Christoph Golbeck, der das erzählt hat, der Autohäuser in Brandenburg hat und der auch gesagt hat, naja, wenn die Kette gegenüber, ihr könnt euch auch gerne nochmal die Folge anhören, da haben wir über Arbeit geredet mit der Gewerkschafterin zusammen mit Christoph und da war halt auch so, na, wenn die Kette gegenüber, die kann halt ganz andere Preise abrufen als ich und deswegen kann ich halt zum Beispiel keinen Mindestlohn zahlen, weil ich sonst den Laden hier dicht machen könnte. Und dann ist ja immer die Frage, sollen die Jobs halt weiter bestehen oder mache ich den Laden dicht, stelle mich irgendwo als Geschäftsführer ein oder lass mich einstellen und hab's für mich selbst einfach nur gut. Aber in der Gesundheitsreform ist auch ein Punkt, um Einsparungen hinzubekommen, die PflegerInnen, und da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, aus der Tarifbindung rauszunehmen, weil das zu teuer ist für die Krankenhäuser, dass die immer diese Lohnsteigerung bekommen. Ne? Und gleichzeitig haben wir die letzten Jahre ja für die PflegerInnen geklatscht und die haben einen harten Job. Und jetzt will man aber das Pflegesystem damit retten? Also wenn ihr das hört, was hältst du denn zum Beispiel davon, Isabel? Weil du meinst ja, auch deine Mutter arbeitet ja genau in dem System.
Jetzt nicht mehr, jetzt ist sie in der Rente, aber sie hat lange drin gearbeitet. Und also es ist für mich komplett an der falschen Stelle angesetzt. Weil das sind ja die Strukturen, der Freund meiner Tochter ist Kinderpfleger und arbeitet im Kindergarten. Und also das sind ja, wenn man in die Pflege, ins Krankensystem, in Kinderbetreuung und so weiter, Schulen und so, Bildungssystem schaut, das sind ja nun mal irgendwie die Grundlagen und Säulen der Gesellschaft, die ganz vieles tragen und am Laufen halten. Und das wäre für mich immer der falsche Ort, um zu sparen. Ich bin da komplett auf der Seite zu sagen, lasst uns an anderen Stellen schauen, wo kann man größere Quellen anzapfen, die wesentlich potenter sind als ausgerechnet dieses System. Und trotzdem ist das immer ein Spannungsfeld, wenn wir über Wirtschaftlichkeit sprechen. Da bin ich viel zu wenig drin. Aber wenn ich natürlich eine Pflegeeinrichtung oder ein Krankenhaus oder wie auch immer im Osten betreibe, meine Mutter hat in einem privaten Pflegedienst zuletzt gearbeitet, die so 24-Stunden Betreuung von schwerkranken PatientInnen gemacht haben. Und das sind wiederum halt auch ganz kleine Betriebe. So ein Träger mit, ich weiß nicht, 20 Krankenschwestern, Krankenpflegern. Ich kann mir vorstellen, das ist auch nicht so einfach. Und trotzdem bin ich natürlich der Meinung, meine Mutter in ihrem extrem verantwortungsvollen Job, wo buchstäblich ein Menschenleben davon abhängt, ob die Person alles richtig macht, war selbstverständlich extrem unterbezahlt. Und deshalb würde ich sagen, nein, an der Stelle darf man auf keinen Fall kürzen. Und gleichzeitig, wenn ich mich in die Rolle der Pflegedienstbetreiberin hineinversetze, dann glaube ich der, wenn sie sagt, das ist auch sehr schwierig, so einen kleinen Laden am Laufen zu halten. Also das ist ein riesengroßes Spannungsfeld. Ich habe die Antworten darauf nicht, bin keine Gesundheitspolitikerin. Aber ich sehe aus der eigenen Erfahrung, entweder aus der Beobachtung in der Familie oder aus der eigenen unternehmerischen Rolle, durchaus die Widersprüche an der Stelle und glaube, die sind sehr schwer aufzulösen. Das betrifft jetzt nicht irgendwelche riesengroßen Pflegekonzerne und Betreiber von x Privatkliniken. Das ist einfach ein völlig anderes Setting.
Ich will jetzt nochmal aber so als letzte Frage auf Ost und West nochmal kommen. In deiner Arbeit, Helena, kannst du dir vorstellen, weil das überlege ich mir nämlich auch die ganze Zeit, das ist ja etwas, wo wir immer drüber sprechen, dass dieses, naja, eine schwache Sozialpolitik ist auch ein Treiber für antidemokratische Tendenzen. Ich weiß nicht, ob du da aus deiner Arbeit auch sagen könntest, okay, Leute, die einfach enttäuscht vom System sind, wenden sich halt auch einfach vom System ab. Hast du dazu irgendwie einen Punkt, wo du sagen könntest aus Gesprächen, das spüre ich schon und das ist vielleicht doller geworden oder eher nicht so?
Genau, ich spüre natürlich, dass teilweise die Menschen sich nicht repräsentiert fühlen und damit auch dann eine Abkehr einhergeht von ja politischer Teilnahme. Aber ich spüre auch das Gegenteil, muss ich sagen. Also, dass Leute sich gerade engagieren, weil sie das Gefühl haben, sie werden immer weniger gesehen. Und da hat ja auch letztes Jahr mit den Haustürwahlkämpfen zum Beispiel irgendwie so eine ganz große Mobilisierung stattgefunden und immer mehr junge Menschen vor allem haben sich politisch mehr beteiligt. Und das haben wir auch gespiegelt bekommen, weil viele Leute uns eben auch folgen, die doch eher aktiv sind. Deswegen für mich ist alles nur anekdotisch. Ne? Ich weiß nicht, ob, wenn ich meine Eindrücke schilder, ich damit irgendwie was Allgemeingültiges ausdrücken kann. Aber es gibt es in beide Richtungen und ich kann beide Richtungen total nachvollziehen. Also ich kann einerseits nachvollziehen, dass man sagt so, boah, ey, und ich kann nicht mehr, ich bin raus. Oder dass man halt sagt so, und jetzt erst recht, jetzt nehme ich Anlauf und kämpfe irgendwie dafür, dass es dann doch noch besser wird. Ja.
Ja, aber das ist wahrscheinlich auch der Unterschied zwischen so, man kann in einem Umfeld sein, wo man dann eher resigniert und es gibt aber auch ein Umfeld, das hier vielleicht deine Wut noch beschleunigt, die dann ja wieder in Aktivismus rausgeht und es ist beides möglich. Und wir müssen als Gesellschaft vielleicht gucken, wie wir das wieder in diese Wut, in diesen Aktionismus, voll, wie wir das kanalisieren können. Danke, dass du heute da warst, Helena. Ich entlasse dich schon mal, weil du weiter musst.
Danke euch. Ciao, Helena.
Tschüss. Wir hatten letzte Woche die Infrastrukturministerin der FDP in Sachsen-Anhalt da, Frau Lydia Hüskens. Wir hatten eine BürgerInnenfrage und da wurde nämlich gefragt, dass die Person im Niedriglohnsektor gearbeitet hat. Sie war ein paar Jahre wegen der Kinder raus und hat sich jetzt Sorgen um die Rente gemacht, weil sie halt so wenig verdient und hat überlegt, ob sie in ein anderes Bundesland umzieht, damit sie dort zumindest mehr verdient, um mehr Rentenpunkte zu bekommen. Und Lydia Hüskens Antwort war, sie wundert sich erstmal darüber, dass sie ja nicht die ganze Zeit gearbeitet hat, weil in Sachsen-Anhalt gibt es ja ein tolles Betreuungssystem, da kann man ja erstmal eigentlich voll arbeiten und dann hätte sie ja auch mehr Punkte und da muss man ja gar nicht hier weggehen. Zu so einer Aussage, wie würdest du, ne, als jemand, der auch weggegangen ist, wie würdest du so eine Aussage bewerten?
Ich habe es gehört, die Podcast-Folge, und mein erster Gedanke war, weiß ich nicht, typische FDP-Aussage. Ich kenne die Dame nicht, ich fand, sie hat auch gute Sachen gesagt. Ich finde das schwierig, weil da steckt eine Wertung drin, die ja gar nicht auf irgendeiner Kenntnis der genaueren Umstände basiert. Also im Prinzip kann ich zu dieser Aussage, ja, ich kann dazu was sagen, aber es hat nicht Hand und Fuß, weil ich kenne die Lebensumstände dieser Frau nicht. Ich weiß nicht, wo sie wohnt. Ich weiß nicht, wie die tatsächliche Betreuungssituation dort ist. So, also von daher, ich würde mich nicht in der Lage sehen, die zu bewerten, diese Aussage, und jetzt zu sagen, ja, warum hat denn die Person nicht die ganze Zeit gearbeitet, basierend auf irgendwie einem Satz? Es wird sicherlich irgendwie Gründe dafür geben, so, die ich jetzt gerade nicht kenne. Ob ich das dann persönlich gutheiße, ja oder nein, ist nochmal was anderes. Aber das ist erstmal meine Antwort auf diese Aussage. Ich finde sie unangebracht.
Da würde ich nämlich nochmal reingehen, weil das ist ja auch so eine Frage, weil deswegen mache ich ja unterschiedliche BürgerInnen-Folge, ne? Da geht es nicht um, du musst keine Expertin dafür sein und sowas alles, sondern es geht darum, um deinen Blick da drauf. Und ich dachte mir in dem Moment, wie würden jetzt, also ne, in der Kommunikation mit BürgerInnen, wie schauen die denn auf PolitikerInnen, die dann so sozusagen auch Aussagen fällen? Schafft das dann tatsächlich Vertrauen zwischen so Politik und BürgerInnen? Das habe ich mir in dem Moment gedacht.
Ja, natürlich nicht, weil jetzt ich an der Stelle dieser Frau, wenn ich mich da reinversetze und ich höre diese Aussage, dann wäre es natürlich meine erste Reaktion Widerstand dagegen und der Wunsch zu erwidern, ja, du weißt doch überhaupt nichts über mich. Du müsstest doch jetzt erstmal nachfragen und versuchen zu verstehen und versuchen, sich in die Perspektive hineinzuversetzen und dich dafür interessieren, warum ist das so? Und das heißt, ich würde an der Stelle von der Politikerin eben auch erwarten, dass sie das eben einordnet und nicht sagt, ja, warum hat denn die Person nicht ihr Leben lang gearbeitet, sondern zumindest mal einräumt, ich kenne ja die genauen Umstände jetzt gar nicht. So, aber die Fragen, die sich für mich jetzt stellen würden, könnten sein. So, ja, also so ein bisschen auf die Metaebene zu gehen und nicht einfach reflexhaft, kann ich ja jetzt auch gar nicht so. Also so kam es bei mir an, als ich es gehört habe und sehr wertend eben darüber zu sprechen. Aber jetzt war auch so deine Frage, was ist so mein Blick als Person, die ja in der Tat das Bundesland verlassen hat und auch mit zwei Kindern Vollzeit beziehungsweise zu Zeiten auch über Vollzeit, also in der Gründungsphase sage ich, glaube ich, nichts Falsches, als wenn ich sage, da hat man nicht immer einen 8-Stunden-Tag gearbeitet hat und auch aus einer Situation kommt, in der ich selbst natürlich als Kind Kinderbetreuung im Kindergarten war, im Hort war. Auch meine Kinder waren auch hier in Bayern in der Kinderkrippe mit einem Jahr. Das war ein Unterschied zu vielen anderen, die hier wohnen. Also ich würde, glaube ich, die Anforderungen der FDP-Politikerin ganz gut erfüllen. Mit Vollzeitarbeit und Kindern und Arbeitgeberin und so weiter. Trotzdem stimme ich mit ihr nicht überein. Also wie blicke ich da drauf? Ich kann aus der eigenen Erfahrung sagen, wir haben natürlich, also wir sind hier 2001 sind wir hierher gekommen. 1997 habe ich Abi gemacht. Und das war zu einer Zeit, in der in Dessau, Sachsen-Anhalt, wo ich herkomme, es sehr, sehr wenig Chancen gab, sich irgendwie gut weiterzuentwickeln. Also aus meiner Klasse sind, ich glaube wirklich alle haben Dessau verlassen. Mittlerweile sind ein paar zurückgezogen, aber damals sind alle weggegangen. Nicht alle in den Westen, da sind auch viele nach Leipzig und Berlin gegangen, aber viele eben auch. Und wir gehörten zu denen, die ganz klar geschaut haben, wo findet sich jetzt eine Chance? Und dieses Babyjahr, von dem ich vorhin sprach, wo ich selber auch in sagen so einer sozial- und vom Staat finanzierten Wohnung gewohnt habe, das war gar nicht im Westen, das war in Quedlinburg, also auch in Sachsen-Anhalt, weil da es den Versuch gab, eine Goldschmiede von meinem Mann zu eröffnen. Es hat dann nicht funktioniert und so sind wir in Bayern gelandet. Aber es war jetzt gar nicht dieses, wir gehen sofort in den Westen, sondern es war zumindest die Bereitschaft, wo finden wir eine Perspektive und da gehen wir dann auch hin. Und da ist für mich der wesentliche Punkt sozusagen diese Mobilität, eben nicht zu sagen, wir sind darauf festgelegt, jetzt hier zu bleiben, sondern wir schauen durchaus, wo bietet sich eine gute Perspektive. Und die hat uns eben, wie so viele andere, muss man sagen, letztlich dann eben doch in den Westen und in unserem Fall nach Bayern geführt.
Wenn du es ja hättest aussuchen können, wärst du lieber in der Gegend geblieben?
Nein. Weil ich hatte total Lust, woanders hinzugehen. Also ich war nach meinem Abi ein Jahr in Frankreich als Au-pair-Mädchen und danach nochmal 9 Monate in Russland und habe dort unbezahlt in einem Krankenhaus gearbeitet und war so voll, also wenn ich dann nicht in meinem Studium im ersten Semester schwanger geworden wäre und dann so im Family-Modus gewesen wäre, dann wäre ich sicherlich auch im Studium auf jeden Fall nochmal ins Ausland gegangen. Also ich hatte einfach Fernweh und Lust, woanders hinzugehen. Und insofern war die Bereitschaft, einfach woanders hinzugehen, jetzt erstmal im Prinzip egal wohin, die war sehr, sehr groß. Also ich habe mich nicht gesehen, dass ich in Dessau bleibe.
Aber das ist ja auch typisch für sozusagen, ne, damals, das war bei uns auch so, Hauptsache
absolut.
Weg, erstmal weg. Weil es hat war ja auch alles grau und trist und man hatte ja immer so dieses Gefühl von, ah, hier passiert nichts, hier geht auch nichts. Aber wie schaust du heute drauf eigentlich?
Heute schaue ich so drauf, dass das auf jeden Fall für unser Leben eine sehr, sehr gute Entscheidung war. Man kann ja viele Parallelen sehen. Es werden auch Parallelen gezogen zwischen Ostdeutschen und anderen MigrantInnengruppen. Und unsere Nachbarn hier und so, die haben auch mal irgendwann scherzhaft gesagt, ja, ihr seid ja eigentlich auch Wirtschaftsflüchtlinge. So, also ja, ich meine, wir sind hierher gekommen mit der Perspektive, wo kann man sich was aufbauen und sozusagen, wofür ich das bessere Leben. Das ist vielleicht eine Parallele. So, jetzt gibt's natürlich ganz viele andere Parallelen nicht. Also die Sprachbarriere zum Beispiel, abgesehen von einem Ossi-Dialekt, den wir da mitbrachten, gab's die nicht.
Ja. Mhm. Ja, aber man spricht da auch von einer privilegierten Migrationserfahrung.
Total.
Von, ne, dieser Ostdeutschen. Deswegen müssten wir es eigentlich ja viel besser verstehen. Wir müssen ja diese Umstände ja viel besser nachvollziehen könnten im Osten eigentlich.
Das tun wir ja auch. Also ich sag mal jetzt den Unterschied zu, bei uns hat 5 Monate lang eine Familie aus der Ukraine gewohnt. Nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges, die wir aufgenommen haben, also selbstverständlich ist das eine völlig andere Voraussetzung, zu sagen, ich verlasse mit 2 Kindern und meinem Hund meine Heimat, während mein Mann noch dort ist und das Land nicht verlassen kann und komme hierher und muss erstmal Deutsch lernen und so weiter. Also ich sage nicht, dass man das vergleichen kann. Dieser Vergleich kommt auch nicht von mir, da kommt aus der Forschung tatsächlich. Ich fand das nur eine nette Anekdote, dieses, man kommt wohin, auf der Suche nach einer besseren Perspektive. Das ist was, das haben wir genauso gemacht. Und wenn du mich fragst, wie blickst du darauf zurück heute, dann sage ich, das war eine sehr gute Lebensentscheidung. Und wir haben absolut hier einen, das kann man schon so sagen, einen Klassenwechsel vollzogen. Ja, also neben dem, was ich vorhin gesagt habe, dass das alles gar nicht so einfach ist und dass man sich das erstmal aufbauen muss und dass das auch Unsicherheiten beinhaltet, all das stimmt. Aber gleichzeitig geht's uns hier jetzt wirklich einfach auch verdammt gut. Wir leben jetzt in einem Bundesland und in einer Region, die gehört zu den wohlhabendsten Regionen in ganz Deutschland, während die Region, aus der ich komme, Dessau, zu den am wenigsten wohlhabenden Regionen in ganz Deutschland gehört, in der ja auch meine Familie immer noch lebt. Das heißt, ich sehe ja die riesengroßen Unterschiede, die es da in Verdienst, in Vermögenssituationen, Eigentum und so weiter gibt. Das habe ich alles in meiner Familie. So, insofern war das für uns eine sehr gute Lebensentscheidung. Ich blicke darauf mit großer Dankbarkeit für die Möglichkeiten, die wir jetzt hier auch bekommen haben. Haben auch sehr viel dafür gearbeitet, aber trotzdem ist es natürlich eine privilegierte Situation.
Und wie schaust du gerade auf die Wahlen in deinem Heimatland?
Ja, mit Bauchschmerzen und Horror und riesengroßer Sorge. Wir haben ja im Rahmen unserer Aktivitäten im Panda-Netzwerk auch das Thema Ost-West seit ein paar Jahren auf dem Schirm. Du selbst warst ja bei unserer Veranstaltung, die wir mit der Ostbeauftragten der Bundesregierung dazu gemacht haben, die wir auch weitermachen werden. Und ich war im Rahmen eines Projektes im vorletzten Jahr ja für 10 Wochen mal wieder in meiner Heimatstadt Dessau und habe ganz viele, wie gesagt, meine Familie wohnt da noch, ich bin da total regelmäßig. Und AfD ist stärkste Kraft im Stadtrat, in Sachsen-Anhalt insgesamt bei 41% und in 4 Monaten sind Wahlen. Und das ist, also ich kann dir gar nicht sagen, wie mich das, ich weiß gar nicht, also bedrückt, frustriert, dass diese Situation dort so ist. Es ist auch eine Überlegung, was kann man dagegen tun aktiv? Gibt auch was wir versuchen dagegen zu tun. Es ist noch nicht so richtig spruchreif, deshalb kann ich es hier noch nicht teilen.
Aber dann teilen wir es auf Social Media.
Ja, sehr, sehr gerne. Passiert alles genau jetzt. Ich kann es aber nicht raustrompeten, nachher wird nichts raus. Aber es gibt diese Überlegung, was kann ich aus meiner Situation als, ich sag mal, weggegangene, aber interessierte und engagierte Dessauerin da irgendwie dazu beitragen, weil das natürlich erschreckend ist. Und das beschäftigt mich insofern auch, als dass das ja in den sozialen Beziehungen total spürbar ist. Also in meiner Familie, speziell bei meinen Eltern, die zum Glück oder selbstverständlich aus meiner Sicht nicht zu denen gehören, die in die Richtung abdriften und jetzt plötzlich AfD-WählerInnen sind. Aber da sind wirklich langjährige Freundschaften, lebenslange Freundschaften, aufgrund dessen auseinandergegangen, weil man Menschen, die man eigentlich sehr gut kennt, sag ich mal, an diese Fraktion verliert.
Ja, noch ein letztes. Ich habe eine kleine Kategorie, die ist auch ein bisschen fies, würde ich sagen. Das ist nämlich eine Ableitung von, ich weiß nicht, ob alle Leute das kennen, Fuck, Marry, Kill, Politiker-Version. Und bei uns heißt die Würde ich. Und es geht nämlich darum, ich nenne dir 3 Politiker, die gerade von sich reden gemacht haben. Und du musst überlegen, wen von den 3 du des Amtes entheben würdest, mit wem du koalieren würdest, wenn du selbst in der Politik wärst. Und mit wem würdest du auf dem Tatzwagen beim CSD dieses Jahr tanzen?
Oh mein Gott, darauf bin ich überhaupt nicht vorbereitet. Okay, schieß los.
Es soll ja auch so sein. Fies. Also, die erste Person ist Kubicki natürlich, weil er gerade in der FDP zum neuen Vorsitzenden gekürt werden soll und die FDP wieder über die 5% zu bringen soll. Dann die zweite Person ist Sarah Wagenknecht, weil das BSW gerade beschlossen hat in Sachsen-Anhalt, dass wenn sie über die 5%-Hürde kommen, dann werden sie mit der AfD auch eine Regierung eingehen. Das ist nochmal so ein kleiner Nachrichtenwert. Und die dritte Person ist gerade Dorothee Bär, weil sie ja der Meinung ist, dass man, und das auch zu deinem Bundesland passt, als CSU-Politikerin, dass das BAföG doch nicht angehoben werden muss. Man kann ja auch mal nebenher arbeiten, neben dem Studium. Das hat sie damals ja auch nicht umgebracht. Mit wem würdest du was machen?
Oh Gott! Ich muss mich entscheiden. Koalieren, CSD oder Amtsenthebung?
Ich dachte mir auch, ich habe extra das so gemacht, dass ich gerade Politiker nehme, die von sich reden mache, dass ich nicht entscheide, wer da ist, um das fieser oder netter oder so zu gestalten. Und jetzt dachte ich mir so, boah, das ist schon sehr wild, aber ich glaube, du schaffst es.
Oh, das ist so schwer. Ich kann nur falsche Antworten geben. Deshalb sage ich, ich würde Sarah Wagenknecht aufgrund ihres Wandels über die letzten Jahre des Amtes entheben. Ich würde Wolfgang Kubicki zwingen, mit mir auf dem CSD-Wagen zu tanzen. Und mit Dorothee Bär würde ich schweren Herzens koalieren.
Warum würdest du mit ihr gerade koalieren? Glaubst du, es ist einfacher als mit Kubicki?
Ich glaube, es ist das kleinste Übel. Oh nein, wird das ausgestrahlt? Das ist so fies. Also nee, ich bin ja grundsätzlich, du weißt, bin auch ausgebildete Mediatorin, dafür mit allen Menschen zu reden. Auf jeden Fall. Ja. Und mit Dorothee Bär würde ich deshalb koalieren, weil sie in einer Rolle ist, mit der man überhaupt koalieren kann. Sie ist in einem mächtigen Amt und kann was gestalten. Und über dieses Thema BAföG, auch wenn ich nicht ihrer Meinung bin, ich glaube, darüber kann man auf jeden Fall in die Diskussion gehen und unterschiedliche Positionen austauschen. So.
Ja, und ich glaube, man muss dazu auch noch sagen, dass Dorothee Bär bei Frauenthemen, da versucht sie in der CSU auch was zu bewegen. Da hättet ihr zumindest auch eine Gemeinsamkeit.
Absolut, wir hätten eine Gemeinsamkeit, absolut. Von daher, ich stehe zu dem, was ich gesagt habe, dass mit der AfD zu koalieren, das geht überhaupt nicht. Und ja, Wolfgang Kubicki auf dem CSD-Wagen, das wäre auch, hätte auf jeden Fall auch Nachrichtenwert.
Supi, danke dir auf jeden Fall. Dann wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Tag und ich freue mich schon auf unser nächstes Wiedersehen, vielleicht ja in Dessau. Ich bin ja gespannt, was du da für ein Projekt hast oder machst.
Danke dir, Dennis. Hat Spaß gemacht und ich bin gespannt auf die Folge.
Danke dir, ich auch. Tschüss.
Schönen Tag, ciao.
Vielen Dank für dieses offene und ehrliche Gespräch. Es zeigt, Sozialpolitik ist kein abstraktes Thema. Sie betrifft uns alle im Alltag, wenn auch in Ost und West vielleicht unterschiedlich, wie wir in den Gesprächen gehört haben. Nächstes Mal werden wir mit Politikern über Migration und Integration sprechen. Ein Thema, das im Deutschland-Trend gerade von der Wirtschaft als dringendstes Thema abgelöst wurde. Die Geflüchtetenzahlen sind gering und trotzdem sinken die Zustimmungswerte für die AfD nicht. Funktioniert die AfD also mittlerweile auch abseits von dem Thema Migration? Schaltet wieder ein, wenn wir dieses Thema mit der CDU diskutieren, denn Merz hatte uns ja versprochen, die AfD zu halbieren. Habt ihr eigene Fragen, die ihr mit einbringen wollt, dann schickt uns die gerne als Sprachnachricht an die 01575 587 5373 oder schreibt uns an mauerecho@taz.de. Feedback ist auch immer gerne gesehen und ja, bewertet doch unseren Podcast mit 5 Sternen dort, wo es möglich ist. So helft ihr uns weiter zu wachsen. Besonderer Dank geht an unseren Sounddesigner Sebastian Jautschus und an unsere neue Redakteurin Jacqueline Kamp. Ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als macht es nicht nur gut, macht die Welt ein kleines bisschen besser. Bis zum nächsten Mal.